Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Bettina Köster, ganz herzlich willkommen. Der Fall Khashoggi begleitet uns ja schon seit Herbst vergangenen Jahres. Sie erinnern sich sicher, das war der saudische Journalist, der von einem saudischen Spezialkommando in Istanbul ermordet wurde. Gestern nun hat die UNO-Menschenrechtsexpertin Kalamar einen 101 Seiten langen Bericht vorgelegt, in dem sie eine mögliche persönliche Verantwortung des saudischen Prinzen bin Salman vermutet und fordert weitere Untersuchungen. Gleichzeitig läuft in Saudi-Arabien seit Anfang des Jahres ein Prozess gegen 11 Verdächtige im Fall Khashoggi. Und die Regierung in Riad wies den Bericht der UNO-Berichterstatterin als unglaubwürdig zurück. Wir haben also eine Pattsituation. Die Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen beschäftigt sich natürlich auch mit dem Mord an dem Journalisten Khashoggi und mit der mangelnden Pressefreiheit in Saudi-Arabien. Mit dem Pressesprecher Christoph Dreyer bin ich jetzt in Berlin verbunden. Herr Dreyer, was passiert denn jetzt mit dieser Empfehlung der UNO-Menschenrechtsexpertin Kalamar, Untersuchungen gegen den Kronprinzen einzuleiten?
Ja, guten Tag. Zunächst mal liegt das natürlich an den Staaten, an den UN-Mitgliedstaaten, was sie mit diesen Empfehlungen machen. Die Sonderberichterstatterin hat ja an den Menschenrechtsrat berichtet und dafür werden dort vielleicht Beschlüsse gefasst, aber letztlich liegt es an den Staaten, auch Konsequenzen daraus zu ziehen und sich zu überlegen, wie sie politisch damit umgehen.
Gibt es denn tatsächlich die Möglichkeit, so konkret auch gegen den Kronprinzen vorzugehen?
Also im Moment sicher nicht. Also die Schlussfolgerung ist ja zunächst mal, dass sie die Verantwortung politische Verantwortung klar bei Saudi-Arabien sieht und es auch für gerechtfertigt hält, da jetzt nach der individuellen Verantwortung zu fragen. Allerdings deutet sie auch an, dass man das vielleicht gar nicht so letztgültig klären kann, wer jetzt da den definitiven Befehl gegeben hat, sondern dass es auch um die politische Verantwortung geht. Und die liegt klar bei Saudi-Arabien. Und daraus, denke ich, muss man auf jeden Fall Konsequenzen ziehen. Ja, wie die aussehen könnten, das ist allerdings noch ziemlich unklar.
Weil die weisen ja alles zurück, ne? Wie ich eben auch gesagt habe.
Ja, gut, nein, also dass Saudi-Arabien da einen anderen Standpunkt vertritt, ist nicht so erstaunlich. Saudi-Arabien sagt natürlich, ja, wir haben ja Verdächtige, wir führen einen Prozess gegen die. Allerdings ist das eigentlich eher Teil des Problems als der Lösung, denn das ist vollkommen intransparent. Man weiß im Grunde nichts über den Prozess, man weiß zum Teil nicht mal, wer die Leute sind. Denen droht die Todesstrafe, das ist aus menschenrechtlicher Sicht jetzt kein richtiger Gewinn, wenn da unter völlig obskuren Umständen Leute zum Tode verurteilt werden. Damit würde eigentlich die Frage nach der politischen Verantwortung eher unter den Teppich gekehrt.
Kalamar, geht es ja nicht nur um den besonders viel aufsehenerregenden Fall Khashoggi, sondern auch generell um die Situation, die prekäre Situation für kritische Journalisten in Saudi-Arabien. Wird der Bericht Auswirkungen auf den Umgang mit kritischen Journalisten haben? Wie ist Ihre Einschätzung?
Ob der Bericht in Saudi-Arabien Auswirkungen hat, also ich hoffe nicht, dass er zu neuen Repressalien führt, aber die Lage in Saudi-Arabien ist natürlich katastrophal. Es sind dort 30 Journalistinnen und Journalisten und Bloggerinnen und Blogger im Gefängnis zurzeit nach unserer Zählung wegen ihrer journalistischen Arbeit, zum Teil unter sehr, sehr schlechten Bedingungen. Da ist von Folter die Rede. In einem Fall glauben wir, dass derjenige wahrscheinlich sogar schon tot ist. Einem droht die Todesstrafe, also die Bedingungen sind wirklich katastrophal. Und wenn dieser Bericht etwas erreichen kann, dann hoffentlich, dass man da hinschaut und dass zum Beispiel nächste Woche beim G20-Gipfel Saudi-Arabien vielleicht wieder ähnlich isoliert dasteht wie beim letzten G20-Gipfel im vergangenen Herbst. Ich glaube, über längere Zeit produziert so etwas schon eine Wirkung und merkt eine Regierung dann, dass sie da etwas tun muss.
Das heißt, der Bericht kam in gewisser Weise zur rechten Zeit?
Ja, also er ist bestimmt nicht verkehrt. Ja, auch deshalb, weil natürlich die ganz große öffentliche Aufregung um den Mord an Jamal Khashoggi schon wieder abklingt. Und es ist wichtig, das im Gespräch zu halten. Denn sonst geht man im Laufe der Zeit dann doch irgendwie zur Tagesordnung über, diskutiert zwar noch hier und dort in Deutschland, vielleicht in Großbritannien, darüber, ob man jetzt eigentlich dann doch wieder Waffen ganz normal exportieren sollte nach Saudi-Arabien. Aber natürlich besteht die Gefahr, dass sich das dann irgendwann abschleift und das Ganze letztlich doch in Vergessenheit gerät. Und Das nicht zu tun, ist schon mal ein sehr wichtiger Schritt und einfach zu signalisieren, nein, dieses Thema ist auf dem Tisch, tut was.
Sie fordern ja als Journalistenorganisation einen Sonderbeauftragten bei der UNO. Was soll der leisten?
Ja, das ist eine Forderung, die wir schon seit einigen Jahren inzwischen erheben und da eine diplomatische Dauerkampagne betreiben und auch Unterstützung sammeln, so nach und nach. Ein Sonderbeauftragter gegen Straflosigkeit für Gewalt an Journalisten hätte den Vorzug zum Beispiel gegenüber einer Sonderberichterstatterin, wie wir sie jetzt gerade hier in Aktion sehen, dass er schneller, permanenter, also schneller agieren könnte, permanent nach Möglichkeit sehr nah am Machtzentrum der Vereinten Nationen beim Generalsekretär eingebunden wäre, das ist zumindest unsere Forderung, und dort sehr schnell Alarm schlagen könnte. Zum Beispiel dann, wenn Journalistinnen und Journalisten akut bedroht sind, nach Möglichkeit nicht erst dann, wenn sie schon ermordet sind. Und dass er zum Beispiel auch selbstständig ermitteln könnte, nicht erst, wie das jetzt bei diesen Sonderberichterstattern meist der Fall ist, warten muss, bis ihn eine Regierung einlädt und das dauert dann Monate und dann ist es im Grunde schon zu spät. Also das wäre ein Versuch, die vielen hehren Beschlüsse, die es da gibt, mehr in die Praxis umzusetzen und mit etwas politischem Zug zu verleihen.
Danke für diese Hintergrundinformationen. Christoph Dreyer war das, Pressesprecher der Internationalen Journalistenvereinigung Reporter ohne Grenzen in Berlin.
Medias Res.
Heute ist Fronleichnam, ein katholischer Feiertag in einigen Bundesländern und Gemeinden, an dem die Gläubigen die Gegenwart von Jesus Christus meistens mit einer Prozession feiern. Aber wie gegenwärtig ist eigentlich die katholische Kirche in den Medien? Oft liest man ja nur von ihr, wenn es um Missbrauchsfälle oder um Kirchenaustritte geht. Ludwig Ringeifel ist Chefredakteur bei der katholischen Nachrichtenagentur und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Grüß Sie, Herr Ringeifel.
Ja, hallo.
Herr Ringeifel, wie sorgen Sie als Nachrichtenagentur dafür, dass christliche, kirchliche Inhalte jenseits von den spektakulären Aufregern in die Medienlandschaft gestreut werden, ohne dass sie dabei zum Verlautbarungsorgan der katholischen Kirche werden?
Ja, wir machen das so wie andere Nachrichtenagenturen auch, indem wir eine Menge Nachrichten, Texte, Interviews, Reportagen und so weiter rausgeben, senden an die Medien, zum Beispiel auch an Sie im Deutschlandfunk, in der Nachrichtenabteilung bei Ihnen. Sie sind auch unsere Kunden. Und wir sorgen dafür, dass Themen, die mit Kirche zu tun haben oder auch mit Religion, mit dem Dialog der Religionen oder mit im weitesten Sinne dem, was für Kirche wichtig ist, also zum Beispiel Familie oder Ethik, solche Fragen, dass solche Texte, solche Nachrichten vermehrt in die Redaktionen reingeleitet werden, damit sie eben wahrnehmen, dass es das auch noch gibt und nicht alles den Parteien, den Regierungen und den NGOs überlassen, sondern sagen, hallo, die Kirchen als ziemlich große Player in der Gesellschaft sind auch noch da und wir machen eine ganze Menge und schaut euch das mal an.
Ihre Agentur hat beispielsweise gemeldet vor einiger Zeit, dass in Baden-Württemberg zwei Bistümer Anfang des Jahres je einen Digitalisierungsbeauftragten ernannt haben, damit ein roter Faden für eine Online-Strategie entwickelt werden kann. Kommt die Kirche da nicht irgendwie so ein bisschen spät mit?
Ja, die Kirche hinkt bei den Online-Geschichten ein wenig hinterher. Es sind einige Sachen schon gemacht worden. Die katholische Kirche hat zum Beispiel seit über 10 Jahren schon ein eigenes Internetportal, katholisch.de, was mittlerweile auch ziemlich gut läuft, was auch viel geklickt wird, auch von Leuten, die jetzt nicht unbedingt der katholischen Kirche nahestehen. Es gibt in einzelnen Bistümern Online-Strategien, aber so richtig durchschlagend und überzeugend gibt es noch keine digitale Medienstrategie in der katholischen Kirche.
Dabei ist doch der König der katholischen Kirche, also der Papst, ziemlich gut darin. Das heißt, er twittert doch sehr, sehr fleißig in 10 Sprachen, wahrscheinlich nicht selbst, aber ist da sehr aktiv. Warum können das denn die Bistümer nicht?
Ja, das hängt ein bisschen damit zu tun, dass die meisten Bischöfe mit den sozialen Medien bis heute ein wenig fremdeln. Gerade Twitter hat ja diesen besonderen Charme, dass ich über Twitter nach dem Vorbild von Donald Trump oder anderen Leuten unmittelbar meine Follower ansprechen kann. Und das muss ich in einer besonderen Art und Weise tun, in einer sehr direkten Sprechweise. Bei Trump ist das häufig ein Aufreger. Bei den Bischöfen würde es wahrscheinlich manchmal was anderes werden. Aber die meisten Bischöfe trauen sich einfach nicht. Und es gibt natürlich etliche Bischöfe, die mittlerweile twittern lassen. Also in ihren Medienabteilungen sind dann Leute, die für sie twittern. Aber dann geht so ein bisschen der Reiz des Twitterns verloren, der ja in dieser ganz direkten Kommunikation liegt. Und das gilt auch für andere soziale Netzwerke. Es gibt eine Menge Initiativen, da was zu tun, aber die Kirchen tun sich durch die Bank noch relativ schwer damit. Wenn man sich die Followerzahlen auf Facebook und so anschaut, da sind die Kirchen bei weitem noch nicht so stark, wie es ihrem eigenen Mitgliederstand, der ja immerhin bei über 40 Millionen liegt, entsprechen würde.
Also noch im Aufbruch die Kirche, was die neuen Medien angeht. Vielen Dank für diese Informationen. Ludwig Ring-Eifel war das. Er ist Chefredakteur bei der katholischen Nachrichtenagentur. Und passend dazu ist, glaube ich, jetzt das Thema, was wir morgen besprechen mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Andreas Stopp ist im Studio und jetzt sind wir gespannt auf Ihre Frage für morgen.
Ja. Wir schließen uns da ein wenig an. Offenbar mangelt es ja nicht an Informationen, wie wir gerade gehört haben, die von den Kirchen an die Medien gesendet werden. Aber wie viel davon kommt dann auch via Medien bei Ihnen zu Hause an? Ist das gerade das richtige Maß? Beklagen Sie vielleicht ein zu wenig oder ein zu viel? Wie empfinden Sie das? Kommen die Kirchen als gesellschaftlich relevante Kraft ausreichend zu Wort in den Medien? Welche Rolle spielen die Konfessionen im Meinungsbild, das eben über Presse, Funk und Fernsehen verbreitet wird?
Und da können alle, die da jetzt eine Antwort zu haben oder was zu sagen möchten, jetzt schon anrufen. Ne?
Genau, Ihre Meinung ist willkommen ab sofort. Diese Nummer bitte wählen, 0221, die Vorwahl für Köln und dann 345-3451. Da ist ein Anrufbeantworter ab sofort geschaltet. Können Sie schon mal Ihre Meinung deponieren und morgen dann eben 15.35 Uhr live unter derselben Nummer.
Vielen Dank, Andreas Stopp. Die meisten Deutschen setzen übrigens auf einen Mix aus traditionellen und neuen Medien, um sich über das Weltgeschehen zu informieren. Und für einen großen Teil gehören dazu die Nachrichten, Fernsehnachrichtenformate, ob online als App oder linear gesehen. Das hat eine aktuelle Befragung unter Online-Nutzern ergeben. Ein populäres Beispiel ist sicher die Tagesschau, die sowohl als Live-Event als auch via Tagesschau-App ihren festen Zuschauerkreis hat. Die jüngeren Generationen verlassen da schon eher die klassischen Wege der Informationsvermittlung. Stattdessen stoßen immer mehr Menschen in erster Linie die unter 25-Jährigen über die sozialen Netzwerke auf Neuigkeiten. Besonders angesagt ist da derzeit Instagram. Und das eben nicht nur für die persönliche Selbstdarstellung, hat Antran recherchiert.
Helene Sophie und Ann-Kathrin befinden sich gerade mitten im Volontariat beim Bayerischen Rundfunk, als die Informationsdirektion des Senders mit einer Bitte auf sie zukommt.
Hey, es gibt eine Zielgruppe, die wir gerne erreichen würden. Mach doch mal was für die.
Die drei Frauen grübeln 10 Tage lang. Am Ende steht die Idee. Nachrichten auf Instagram aus dem Herzen einer Münchner Wohnung, moderiert von den beiden Mitbewohnern der Wohngemeinschaft Helene und Max. Die Geburtsstunde der News-WG.
Ab heute wird sich unser WG-Alltag so dermaßen verbessern.
Du musst nicht jeden Tag eine Zeitung fressen, um Europa zu verstehen.
Bei uns gibt's ab jetzt jeden Mittwoch EU-Training in 15-Sekunden-Häppchen.
Mit dem perfekten Trainingsplan.
Also wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir gerne auf Instagram wollen und müssen, weil da die Zielgruppe ist, die wir erreichen wollen. Und wir wollten dort sein auf eine Art und Weise, die nicht raussticht negativ und auffällt, sondern die sich da ganz gut reinschmiegt.
Das ist Ann-Kathrin Wetter. Sie ist von Anfang an bei der News-WG dabei und mittlerweile als Redakteurin für den Kanal zuständig. Sie sagt, die Abläufe in dem neuen Format würden eigentlich denen einer konventionellen Redaktion ähneln. Nur die Umsetzung unterscheide sich. Alles findet in den 4 Wänden der WG statt.
Ich sitze zum Beispiel jetzt auch, wie fast immer, bei Helene im Bett und recherchiere von hier und telefoniere von hier und mache meine Sachen von hier.
Im Bett oder am Küchentisch? In der WG passiert alles. Themenauswahl für die kommende Woche, Videodreh, Schnitt, Interaktion auf Instagram mit den Fans des Kanals. Wichtig ist im Team, einfach Nachrichten dem Publikum erklären und auch mal selbstkritisch sein.
Und auf der anderen Seite ist es die Art und Weise, wie wir uns als Nachrichtenvermittelnde sehen, dass wir auch mal zugeben, wenn wir selber ein Thema noch gar nicht sofort mitgekriegt haben, dann wenn es passiert ist, sondern erst 3 Tage später.
Und deswegen könne man auch mal zugeben, wenn man am Wochenende lieber feiern war, anstatt pausenlos den News-Ticker zu verfolgen.
Leute, es war ein langes, hartes Wochenende und ich wollte halt eigentlich mal einen ganz entspannten Start in die Woche hinlegen. Aber was in Österreich am Wochenende abging, war einfach zu krass. Da hat ein Video die komplette Regierung gesprengt.
Am Anfang wurden die jungen Journalistinnen für ihre Idee noch häufig belächelt, erklärt Ann-Kathrin Wetter. Zu verkürzt, zu einfach. Diesen Vorwürfen entgegnet sie.
Das ist ja immer der Trugschluss, dass Instagram so oberflächlich ist. Unsere Stories sind ja nicht 15 Sekunden lang, sondern die sind teilweise sogar richtig lang, wenn man die sich anschaut. Und die Leute bleiben aber trotzdem dran. Und das machen wir mit den Mitteln, allen, die Instagram bietet, und mit dem Storytelling, das wir als Journalisten im Volontariat gelernt haben.
Und das sei schlussendlich auch das Geheimnis. Auch wenn die Stories improvisiert rüberkommen, das Ganze ist kein Zufall. Handlung und Dialoge gibt die Redaktion vor. Das kommt bei der Zielgruppe an. Dass die junge Zielgruppe Nachrichten lieber auf Instagram statt in der Tageszeitung liest, bestätigt auch der Digital News Report des Reuters-Instituts. Dem Bericht zufolge konsumiert fast jeder Vierte zwischen 14 und 24 Nachrichten auf Instagram. Eine kurze Umfrage bestätigt diesen Trend.
Weil es bei Instagram schön aufbereitet ist und ich halt in kurzer Zeit erkennen kann, was ist die Nachricht. Und wenn ich mich dann noch mehr dafür interessiere, kann ich noch auf den Link klicken und weiterlesen. Aber durch einmaliges Durchscrollen am Morgen von meinem Feed und meinen Stories bin ich schon relativ gut informiert mit kurzen Schlagworten, was eben passiert ist.
Für mich persönlich eher Nachrichten und Informationen. Also das ist auch der Grund, warum ich Instagram überhaupt noch behalte. Ansonsten hätte ich es, glaube ich, schon deinstalliert.
Die News-WG vom Bayerischen Rundfunk erreicht mit ihren Inhalten auf Instagram mittlerweile über 43.000 Abonnenten. So bringen sie ganz beiläufig Nachrichten an ihre Follower. Zwischen Katzenvideo und Foodblog holt der Instagram-Kanal das junge Publikum auf Augenhöhe ab. Vor allem über das Feedback der Community freut sich Ann-Kathrin Wetter.
Wir kriegen unfassbar viele Direktnachrichten von Leuten, die uns schreiben so, hey, seit ich euch folge, habe ich wieder voll Bock auf Politik und seit ich euch folge, habe ich nicht das Gefühl, zu dumm für Nachrichten zu sein. Und das ist so das, was uns tatsächlich tagtäglich halt einfach voll antreibt, ne?
Antran über das Storytelling bei Instagram der News-WG des Bayerischen Rundfunks.
Neues von nebenan. Lokaljournalismus mit Zukunft.
Da gehen wir ja seit einiger Zeit auf die Suche nach vorzeigbaren Beispielen aus der Praxis und stellen die Ihnen vor. Heute geht es nach Dresden. Daniel Buß war dort auf Stippvisite bei der Sächsischen Zeitung.
Also das hier ist das Herz jetzt der Redaktion. Wir sind jetzt hier im Newsroom und vor uns ist das große Dashboard.
Uwe Vetterick führt durch seine Redaktion. Verblüffend ruhig und konzentriert geht es hier zu. Dazu eine erstaunlich gediegene Atmosphäre. Im gesamten 12-stöckigen Verlagshaus haben sich Innenarchitekten ausgetobt. An der Newsbar sitzen die Redakteure, die für die aktuelle Produktion verantwortlich sind, auf Lederhockern an einem halbrunden Hochtisch. Fest im Blick eine Videowand mit dem eigenen Portal, aber auch den Internetauftritten anderer Zeitungen.
Also was machen die, mit denen wir im Netz um Aufmerksamkeit und Abonnenten konkurrieren?
Wer ist das?
Das sind zuallererst natürlich unsere regionalen Mitbewerber wie die Freie Presse und die LVZ in Leipzig, die Leipziger Volkszeitung.
Besonders von Interesse ist aber eine Tabelle zum eigenen Portal. Sie zeigt, welche Artikel so interessant waren, dass Leser ein Digital-Abo lösten, statt den Hinweis auf den kostenpflichtigen Inhalt wegzuklicken.
Also das letzte Abo ist vor 30 Minuten reingekommen. Morddrohungen im Streit um Wir sind mehr. Das ist die große Gegendemonstration nach den Vorgängen in Chemnitz gewesen, um die es jetzt Auseinandersetzungen gibt.
Sagt Chefredakteur Uwe Vetterick. Mittlerweile kämen täglich zwischen 20 und 30 neue Digital-Abos dazu. Grob 5 davon würden über den Testmonat hinaus bestehen bleiben. Vetterick spricht angesichts dieser detaillierten Erkenntnisse von einem regelrechten Kulturwandel.
Journalismus, insbesondere Zeitungsjournalismus, war ja immer Schreiben in der Blackbox über eigentlich Jahrzehnte. Das heißt, man hat nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und geschrieben, wusste aber nie, auf wie viel Interesse das tatsächlich stoßen würde. Und jetzt hat das was sehr Motivierendes, wenn man sieht, die Geschichte, die ich gerade gemacht habe, ist Menschen etwas wert und die schließen dafür ein Abo für sächsische.de.
Die Journalisten wissen nun also ziemlich genau, welche Artikel Google nicht einfach nur Klicks bringen, sondern auch Abo-Abschlüsse mit teils überraschenden Ergebnissen. So läuft Landespolitik trotz des eher trockenen Sujets. Und klassische Kulturberichte, Kritiken von Konzerten und Bühnenprogrammen rufen zwar wenige Leser ab, doch besonders viele von ihnen zahlen dafür. Diese Erkenntnis sorgte wiederum für große Erleichterung in der Kulturredaktion, etwa bei Oliver Reinhardt.
Die Diskussion war, sollen wir da überhaupt noch online drüber berichten?
Lohnt das noch?
Genau, lohnt das überhaupt noch, wenn es kaum einer liest? Also diese Idee, monatelang, wahrscheinlich können wir das nicht mehr machen, weil es zu wenig Leute interessiert, wir müssen unsere Ressourcen bündeln, die ist absolut vom Tisch.
Gleichzeitig verdichtet sich bei anderen Themen die Berichterstattung, etwa beim Sport. Die Sportredaktion steckt fast ihre gesamte Energie in die Begleitung des Bundesligisten Dynamo Dresden, laut der neuen Online-Auswertung ein Abo-Garant. Und um Abos im Digitalen geht es immerhin. Sie sollen Lokalzeitungen wie der Sächsischen das Überleben sichern, in einer Zeit, in der immer weniger Leser zur gedruckten Zeitung greifen und die Zeitung auf Papier endlich scheint. Uwe Vetterick ist in seinem Büro angekommen, das einer bunten Sofalandschaft gleicht. Vetterick zückt sein Tablet, beamt eine Grafik auf den gigantischen Bildschirm, der in seinem Raum hängt. Der Chefredakteur präsentiert Balkendiagramme zur Verteilung der verschiedenen Abo-Typen auf die Altersgruppen. Fast nur noch Rentner greifen zur gedruckten Zeitung. 40- bis 65-Jährige abonnieren immerhin das E-Paper, also die gelayoutete Zeitung für Tablet-Computer. Die 25- bis 40-Jährigen zahlen für Nachrichten im Netz. Noch sind die klassischen Zeitungsleser klar in der Mehrzahl, sagt der Chefredakteur. Aber
wenn die Entwicklung weiter so anhält und wenn wir machen gerade die ersten Schritte, aber wenn wir weiter in diese Richtung gehen, dann sind wir total zuversichtlich, dass wir diese Transformation hinkriegen. Überhaupt keine Frage.
Auch wirtschaftlich, sodass Sie in Anführungszeichen Ihren Apparat halten können?
Die Musikindustrie hat es in Teilen schon hinter sich. Und wir sind ganz zuversichtlich, dass uns das gelingen wird, weil wir haben ja ein bisschen Zeit, aber wir müssen die nutzen. Und das ist das, was wir hier in Dresden hinbekommen wollen.
Uwe Vetterick hat es also bei aller Euphorie noch nicht geschafft, dass die neuen Erlösquellen im Digitalen ausgleichen, was im Analogen, dem gedruckten Geschäft, langsam aber sicher wegfällt. Doch kein Zweifel, er tut viel dafür, damit er dieses Ziel am Ende auch erreicht.
Die Sächsische Zeitung vertraut auf die digitale Entwicklung. Daniel Buß war für uns dort.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Alois Kösters, ich bin Chefredakteur der Magdeburger Volksstimme. Und unser Aufmacher in der Lokalausgabe Magdeburg ist morgen die Weihnachtsbeleuchtung. Magdeburg versucht sich seit einigen Jahren immer weiter zu entwickeln beim Weihnachtsmarkt. Und wir haben gefunden, dass das Konzept, das jetzt durchgesetzt werden wird, so spektakulär ist. Es handelt sich nämlich nicht um eine normale Weihnachtsbeleuchtung mit kleinen Engelchen und Nikoläusen, sondern Dinge aus der Magdeburger Vergangenheit werden in Szene gesetzt mit Licht. Und was auch modern ist, es werden Szenerien geschaffen, wo Leute Selfies machen können. Und das fanden wir so toll und es waren auch so tolle Bilder da, dass wir ganz spontan den Aufmacher gewechselt haben und das morgen dann auf der 1 platzieren werden.
Von den Weihnachtsvorbereitungen direkt wieder ins Hier und Jetzt. Das Buch der Unmöglichkeiten wird gleich im Büchermarkt vorgestellt. Für Medias Res verabschiedet sich und wünscht einen schönen Nachmittag noch Bettina Köster.